HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
And now, the group you've all been waiting for, the Lovers of Five.
Die Thüringer FDP hat den Wiedereinzug in den Landtag geschafft. Die Hochrechnungen sehen die Partei derzeit bei knapp über 5%.
Die letzte Zahl, die ich kannte, waren tatsächlich 5 Stimmen.
Jede Stimme zählt. Nie war dieser Satz weiser als heute.
Hi, I'm David. And I'd like to tell you about my favorite number, which is the number 5.
Wir haben diese Stimmen erhalten für eine klare Mission, nämlich eine andere Wirtschaftspolitik zu machen, die Bildungspolitik wieder gut zu machen, gegen einen Klima-Absolutismus. Und das ist unter Führung der Linkspartei mit Grünen und SPD im Boot nicht realisierbar.
Give me 5. Ah, give me 5. Give me 1, 2, 3, 4, give me 5.
Ich bin da sehr puristisch. Also wo man sich vor der Wahl festlegt, das muss nach der Wahl gelten. Und dann sollte man sich lieber vor der Wahl nicht festlegen, wenn man nach der Wahl sich nicht dran halten will.
Wir sind angetreten, das rot-rot-grüne Bündnis in Thüringen zu beenden. Insofern stehen wir nicht zur Verfügung für eine, wie auch immer, geartete Beteiligung an dieser Regierung.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Otto Graf Lambsdorff hat einmal gesagt, FDP, das ist nichts für schwache Nerven, vor allem nicht an Wahlabenden. Zitterpartien sind normal, aber die Wahl in Thüringen war nun wirklich der Extremfall. Es waren exakt 5 Wählerstimmen, 5 Stimmen, die sie so gerade eben noch über die 5%-Hürde gehievt haben. Und nicht nur die Liberalen, auch die rot-rot-grüne Landesregierung war erleichtert über dieses Ergebnis, denn die hat ja ihre Mehrheit deutlich verfehlt, vor allem wegen der Schwäche der Sozialdemokraten. Und dann lag es natürlich nahe, der FDP gleich eine Beteiligung an der Macht anzudienen. Aber statt dankbar über dieses Stöckchen zu springen, übt sich die FDP in Ausschließeritis. Mit den Dunkelroten wir doch nicht. Und die CDU eiert erst rum und reagiert dann ganz ähnlich. Wir wollen heute mal den Fokus auf die FDP legen, denn bei denen erleben wir das ja nicht zum ersten Mal. Nach dem Verhandlungsaus im Bund für die Jamaika-Koalition vor 2 Jahren war bei vielen Wählern die Enttäuschung groß. Jamaika, das wäre mal was Neues gewesen. Warum denn eigentlich nicht? Und schon damals fragten sich viele, ist das jetzt noch eine Haltung? Oder hat die FDP schlicht und einfach Angst vor der Macht? Vielleicht, weil man sich in der Opposition leichter profilieren kann als in der Regierung? Give me 5. Was macht eigentlich die FDP? So heißt heute unser Thema. Und zu Beginn lassen wir uns die aktuelle Lage in Thüringen noch einmal von Henry Bernhard erklären. Er ist der Korrespondent des Deutschlandradios in Thüringen. Schönen guten Abend.
Ja, das hat 2 Dimensionen, würde ich sagen. Also einerseits gibt es natürlich garantiert bundespolitische Interessen der FDP, auch von Christian Lindner, die FDP wieder neu aufzustellen. Und wenn man dann jetzt gleich mit den Linken kuscheln würde, würde das auf bundespolitisch nicht besonders gut wirken. Andererseits hat aber auch die FDP in Thüringen damit geworben, wir sind der stärkste Hebel gegen Rot-Rot-Grün. Denn sie wussten, wenn sie reinkommen in den Landtag, dann hat Rot-Rot-Grün nach den Zahlen, wie sie vorher aussahen vor der Wahl, überhaupt keine Chance mehr. Also sie hat noch eine geringe Chance, wenn die FDP nicht reinkommt. So, jetzt ist die FDP reingekommen. Sie wollten Rot-Rot-Grün verhindern, dass sie weitermachen. Das ist ihnen erstmal gelungen. Also es gibt ja keine Mehrheit mehr für Rot-Rot-Grün.
Aber es reicht eben auch nicht für eine konservative Regierung ohne die AfD. Das ist das Problem, ne?
Genau, das Einzige, was jetzt reichen würde, sind entweder Minderheitsregierungen oder Koalitionen von Parteien, die überhaupt nicht miteinander können oder wollen oder dürfen. Also mit der AfD möchte überhaupt niemand koalieren. Und die CDU hat ja auch gesagt, dass sie mit den Linken nicht koalieren kann. Ansonsten funktionieren nur noch Minderheitsregierungen, abgesehen davon. Und Rot-Rot-Grün würde gern weitermachen als Minderheitsregierung. Ihnen fehlen dann ein paar Stimmen zur Mehrheit und dann müssten sie sich mit der FDP oder der CDU irgendwie gutstellen in der Duldung oder Tolerierung und sehen, wie sie damit vorwärts kommen.
Sie haben ja auch die Pressekonferenz von Christian Lindner und Landeschef Thomas Kemmerich verfolgt. Wie haben die beiden so gewirkt? Fühlen die sich wohl in der Rolle des Neinsagers?
Den Eindruck hatte ich schon. Also sie haben das ganz forsch erklärt, was sie vorhaben, beziehungsweise eben was sie nicht vorhaben. Sie haben gesagt, wir sind hier nicht die Erfüllungsgehilfen. Wir haben das vor der Wahl gesagt, dass wir weder eine Koalition eingehen werden, noch eine formelle Duldung oder Tolerierung. Das heißt, sie haben da richtig Abstand genommen und haben gesagt, wir wollen mit denen überhaupt nichts zu tun haben. Andererseits nun, es wird erstmal ein Gespräch geben nächste Woche zwischen Bodo Ramelow und der FDP-Spitze. Das muss erstmal noch nichts heißen. Und der Thüringer FDP-Generalsekretär Robert Martin Montag hat heute nochmal richtig oder klargestellt, dass sie sich als konstruktive Opposition verstehen. Das heißt, sie würden nicht prinzipiell jedes Gesetz ablehnen, was Rot-Rot-Grün einbringt, sondern würden sich das jedes Mal einzeln anschauen und gegebenenfalls auch zustimmen. Also keine Totalverweigerung im Parlament machen.
Aha, also da ist jetzt schon ein bisschen Bewegung drin. Wenn die miteinander reden wollen, doch wahrscheinlich nicht nur über das Wetter, sondern auch über Politik, oder nicht?
Vermutlich schon, aber die Aussagen von gestern klangen schon sehr klar, die wir gehört haben da aus der Bundespressekonferenz. Andererseits geht es natürlich auch um Ämter, es geht um Einfluss, es geht um Gestaltungsmöglichkeiten und vielleicht tut sich da schon was. Und ich meine, ich habe mich vorhin mit dem noch amtierenden Staatskanzleiminister der Linken, Benjamin Emanuel Hoff, unterhalten und er hat gesagt, eine der 5 Wahlforderungen der FDP waren ja, wir wollen 1000 lähmende Vorschriften abschaffen im Jahr. Sagt er, da sollen sie doch mal eine Liste rüberreichen und dann können wir doch mal gucken. Und wenn wir 100 davon schaffen, ist es doch schon mal gut und da haben wir doch für alle was erreicht. Also es ist auch auf Seiten von Rot-Rot-Grün sicher auch eine große Bereitschaft da, denen auch entgegenzukommen in diesen Fragen.
Ach so, das sind also schon mal so ein paar inhaltliche Punkte. Was sind denn so die Knackpunkte inhaltlich bei einer Zusammenarbeit zwischen Rot-Rot-Grün und den Liberalen, auch wenn sie jetzt das noch weit von sich weisen?
Es sind ja auch erstmal die Fragen, wo kann Landespolitik überhaupt noch was bewirken? Das eine ist ja sozusagen die Innenpolitik und das andere die Bildungspolitik. In der Bildungspolitik verlangt die FDP, das ist der erste Punkt in ihrem Wahlkampf, ein Tablet für jeden Schüler. Das ist natürlich sehr schön. Ein schönes Bild. Andererseits müsste man dann natürlich auch gucken, was nützt jedem Schüler ein Tablet, wenn es nicht mal Internet gibt an der Schule und dann schon gar kein WLAN. Also da müsste man sozusagen auch in den Mühen der Ebenen dann auch erstmal schauen, was überhaupt an diesen Vorschlägen dran ist. Dann verlangt die FDP ein Gründerstipendium, 12 Monate je 1000 Euro Unterstützung für Gründer. Sowas gab es ja auch ähnlich schon mal in dieser Form. Über sowas könnte man bestimmt reden. Die 1000 Vorschriften hatten wir schon. Dann sagt die FDP sowie auch die CDU und auch die AfD Windkraftanlagen im Wald verbieten. Wenn sie das ohnehin nicht wollen, ist das Thema eh durch. Also dann können halt auf dem Kamm des Thüringer Waldes keine Windkraftanlagen aufgestellt werden. Das bräuchte man wahrscheinlich gar nicht weiter diskutieren. 600 zusätzliche Polizisten auf Thüringens Straßen, indem man Verwaltungen abbaut und so weiter. Da kommt man sicher auch zusammen, weil auch Rot-Rot-Grün weiß, dass es zu wenig Polizisten sind zurzeit. Also es gäbe auf jeden Fall einzelne Punkte, wo man zusammenkommen könnte, aber eben nicht im großen Ganzen.
Und dazu kommt ja auch, dass Ministerpräsident Ramelow nicht nun wirklich ein Betonkopf-Kommunist ist, ganz im Gegenteil. Christ, hessischer Gewerkschafter, als Landesvater etabliert. Wie ist so das Verhältnis der thüringischen FDP zum Ministerpräsidenten?
Man kennt sich. In Thüringen kennt ja ohnehin jeder jeden. Aber es gab jetzt noch keine großen Begegnungen, denn die FDP war ja die letzten 5 Jahre überhaupt nicht im Parlament vertreten. Bodo Ramelow ist ja aber schon länger im Thüringer Landtag, kennt also auch die Leute teilweise. Das sind ja auch wiederum jetzt auch neue im Landtag. Also da muss man sich erstmal neu kennenlernen. Aber Bodo Ramelow ist ja nicht nur kein Betonkommunist, sondern er ist überhaupt kein Kommunist. Also die meisten sehen ihn als schon fast gemäßigten Sozialdemokraten an, der eben aus verschiedenen biografischen Gründen bei den Linken gelandet ist.
Ja, das Besondere in Thüringen ist, dass die Zeit nicht drängt. Also der Ministerpräsident muss jetzt nicht in einer bestimmten Frist eine neue Regierung auf die Beine stellen. Wie lange kann das denn jetzt so weitergehen?
Es kann im Prinzip bis zur nächsten Landtagswahl dauern, aber ich will mal hoffen, dass es nicht so lange. Aber ich meine, wir hatten ja in Hessen und auch in Nordrhein-Westfalen auch schon solche Hängepartien, wo es ein bisschen länger gedauert hat. Bodo Ramelow bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt ist. Und auch seine Regierung kann so lange im Amt bleiben, er kann nur keine neuen Minister ernennen. Und Rot-Rot-Grün hat ja auch vorgesorgt. Sie haben schon gegen den Protest der Opposition einen Haushalt für 2020 verabschiedet. Das heißt, sie können auch gelassen in das nächste Jahr hineingehen mit Verhandlungen, mit Gesprächen. Das ist erstmal eine ganz gute Sicherheit. Andererseits ist es aber auch eine Stillstandszeit für das Land, weil ja keine neuen Gesetze erlassen werden können. Und die Regierung natürlich auch, wenn sie verhandelt in Berlin oder gar in Brüssel, einfach nicht diese Stärke hat und diese Ausstrahlung wie eine neue und auch wirklich gewählte Regierung dann darstellen kann. Aber es gibt auf jeden Fall Zeit, um sich in Ruhe anzugucken und vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite dann den Preis für irgendetwas hochzutreiben.
Also keiner will wirklich koalieren wegen der bösen Linken, aber die Idee der Minderheitsregierung wird immer konkreter. Also kann das tatsächlich funktionieren nach dem Motto, wenn es darum geht, Tablets zu verschenken, stimmt die FDP mit ab, wenn es darum geht zu sparen, die CDU, oder wie soll das aussehen?
Es gibt ja noch nicht viel Erfahrung damit in Deutschland. Also an die letzte, an die ich mich erinnern kann, das war in den 90er Jahren, soviel ich weiß, in Sachsen-Anhalt oder auch in den Nullerjahren. Da gab es aber auch formale Absprachen vorher. Die werden ja in Thüringen bislang, zumindest von der FDP, auch abgelehnt. Das müsste sich alles neu finden, aber der Osten ist ja ohnehin so ein Experimentierfeld für neue politische Dinge, also auch Rot-Rot-Grün oder überhaupt eine Dreiparteien-Koalition gab es ja vorher auch noch nicht. Da hat auch jeder gesagt, das ist instabil, das funktioniert nicht. Bodo Ramelow ist ja auch ein fröhlicher Ausprobierer in diesen Dingen und hat schon vor der Wahl gesagt, er könne sich auch eine Minderheitsregierung vorstellen, anderswo in Skandinavien oder so, sei das ganz normal. Warum soll man das nicht auch mal hier probieren? Und er ist ein integrierender Mensch, der Leute abholt, der Leute umarmt, also rhetorisch umarmt. Und da müsste man einfach schauen, vielleicht hätte er das drauf, das mal zu probieren in Deutschland.
Soweit also Henry Bernhard, Thüringen-Korrespondent des Deutschlandradios. Vielen Dank. Schauen wir uns nochmal das Dilemma an. Bodo Ramelow hat die Wahl zwar gewonnen und doch verloren, weil der Partner, die SPD, so schwach ist. Und eine Regierung gegen ihn ist aber eben auch nicht möglich, wenn man die AfD nicht an der Macht beteiligen will. Nun ist guter Rat teuer und es droht eine politische Krankheit.
Das Ablehnen von möglichen Regierungsbündnissen. Manch einer bezeichnet es gar als politische Krankheit, die Ausschließeritis. Tarek Al-Wazir, der hessische Wirtschaftsminister von den Grünen, sieht sich als Urheber des Wörtchens.
Es stammt von mir.
Al-Wazir weiß, wovon er spricht. In Hessen hat die Ausschließeritis eine lange Tradition. Vor allem verknüpft mit der Wahl zum Hessischen Landtag 2008. Damals im Fokus SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti und ihr Versprechen, sich auf keinen Fall mit den Stimmen der Linken zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen.
Ich habe immer gesagt, ich möchte zur Wahl der Ministerpräsidentin eine eigene Mehrheit ohne die Linkspartei haben. Und dabei bleibt es auch. Und ich finde, es ist eine klare Aussage.
Doch die Regierungsbildung in Hessen wird zur Hängepartie. Ypsilanti schwenkt um und will sich nun doch von den Linken tolerieren lassen. Ein Versuch, der scheitert. Für Tarek Al-Wazir ist das eine Lehre.
Ausschließen von Regierungsoptionen um des Ausschließens willen führt am Ende zur Demobilisierung. Und ich glaube, man hat dann gesehen, dass am Ende das muntere Ausschließen von Regierungsoptionen von den Leuten als blutleer wahrgenommen wird.
Der Wortbruch und die Folgen, das ist kein neues politisches Phänomen. 1961 schon prägt die FDP im Bundestagswahlkampf die Parole mit der CDU, aber ohne Adenauer. Sprich, eine Regierung wollen die Liberalen nur ohne den damals amtierenden Kanzler eingehen. Doch es kommt anders. Adenauer bleibt 2 weitere Jahre Bundeskanzler. Die FDP regiert trotzdem mit und gilt fortan als Umfallerpartei. Ein Titel, der sich hält. Immer dann, wenn Parteien ganz besonders verlässlich wirken wollen, aber dann ihr Wort nicht halten. Auch der SPD sagt man das nach, infolge der Bundestagswahl 2017, als der damalige SPD-Parteichef Martin Schulz der Union eigentlich eine Absage erteilt.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Doch ändert sich das, als eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP scheitert. Die SPD ändert ihren Kurs, lässt die Mitglieder abstimmen und setzt die große Koalition mit der Union am Ende doch fort. Zurück zur GroKo. In Thüringen ist das in diesen Tagen keine Option. CDU und SPD kommen dort gerade mal auf 30% und das gemeinsam. Lösen lässt sich das nur durch neue Bündnisse, so ausgeschlossen sie auch klingen mögen.
Sebastian Schreiber über die politische Krankheit der Ausschließeritis. Da könnte sie also nun in Regierungsverantwortung in Thüringen übernehmen. Die FDP aber sagt nein, ich möchte lieber nicht. Ein Satz, den keiner so verkörpert wie der zaudernde Held Bartleby in Hermann Melvins Roman Bartleby, der Schreiber. Dieser bewirbt sich eines Tages in einer Anwaltskanzlei an der New Yorker Wall Street um eine Stelle.
Auf eine Zeitungsanzeige hin stand eines Morgens ein steifleinener junger Mensch auf der Schwelle meiner Kanzlei. Denn es war Sommer und die Tür stand offen. Ich sehe seine Gestalt noch heute vor mir. Ausdruckslos sauber, erbarmungswürdig achtbar, hoffnungslos einsam. Es war Bartleby. Nach einer kurzen Unterhaltung über seine Fähigkeiten stellte ich ihn ein, recht zufrieden, dass ich der Schar meiner Kopisten einen Menschen von so ungemein gesetztem Aussehen einverleiben konnte. Ich stellte sein Pult, in die Nähe eines kleinen Seitenfensterchens, durch das man ursprünglich auf einige schmutzige Hinterhöfe und Ziegelmauern hatte sehen können, das aber jetzt, da inzwischen gebaut worden war, überhaupt keine Aussicht mehr bot. Nur noch ein wenig Licht. Um die Sache weiter zufriedenstellend einzurichten, brachte ich einen hohen grünen Wandschirm an, durch den Bad Le Bee meinem Blick völlig entzogen wurde, während er meiner Stimme erreichbar blieb. Auf diese Weise waren, so viel als möglich, Abgeschlossenheit und Geselligkeit vereint. Anfangs erledigte Bad Le Bee ganz erstaunliche Mengen von Schreibarbeit. Als hungere er seit langem nach Kopierarbeiten, fraß er sich förmlich voll mit meinen Dokumenten. Mir hätte sein Eifer recht gut gefallen, wenn es nur ein richtiger, mit Heiterkeit gepaarter Fleiß gewesen wäre. Er schrieb indessen still vor sich hin, bleich und mechanisch.
Aber bald wird Bad Le Bee, der Schreiber, nicht mehr mechanisch seine Arbeit verrichten. Bald hört wer nur noch sagen, sein Mantra, I would prefer not to. Ich möchte nicht mehr dazu gleich. Ein Mantra, das sich auch FDP-Chef Christian Lindner zu eigen gemacht hat. Nicht erst jetzt, wo es ums Mitregieren in Thüringen geht, sondern eben auch schon vor 2 Jahren. Markus Sambale.
Dass Christian Lindner da steht, wo er steht, das hat viel mit hätte, wäre und könnte zu tun. Hätte der FDP-Chef die Jamaika-Verhandlungen im November 2017 nicht für gescheitert erklärt,
es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren,
dann wäre er heute womöglich Bundesfinanzminister und könnte heute den Regierungskurs mitbestimmen. Doch es kam anders. Manche waren überrascht, dass ein so ehrgeiziger Politiker nach 2 Jahrzehnten nicht endlich nach der Macht gegriffen hat. Andere vermuten Kalkül. Lindner habe sich in den Verhandlungen über den Tisch ziehen lassen und dann nach einem schnellen Abgang gesucht. Der FDP-Chef selbst formuliert es weniger selbstkritisch. Der Preis sei damals für die Liberalen einfach zu hoch gewesen.
Frau Merkel wollte die Grünen für eine lagerübergreifende Jamaika-Koalition einkaufen, mit vielen Kompromissen und Zugeständnissen an die Grünen. Und die FDP sollte dafür die Rechnung begleichen.
Und jetzt, 1,5 Jahre später, ist Christian Lindner Fraktionschef auf der Oppositionsbank im Bundestag und wohl in einer Art Lauerstellung auf die nächste Chance. Die FDP ist in den Umfragen allerdings weit hinter die Grünen zurückgefallen. Von ihnen will sich Lindner umso klarer abgrenzen.
Die politische Mitte in Deutschland ist verwaist. Es gibt nur Staatsgläubige einerseits und andererseits diejenigen, die vom Rand aus mit Ressentiments Politik machen wollen. Wir besetzen den Platz in der Mitte mit Vertrauen in den Einzelnen, einen handlungsfähigen Staat, der die Menschen im Alltag in Ruhe lässt, aber bei den großen Fragen eben nicht im Stich.
Vor allem bei den großen Fragen, da provoziert der FDP-Chef gern und kritisierte zum Beispiel die Freitagsproteste von Schülern und meinte, Klimaschutz sei doch etwas für Profis. Und gleichzeitig versuchte er, sich mit den Schülern gemein zu machen.
Wenn ihr am Nachmittag am Freitag demonstriert, dann komme ich auch zu euch und stelle mich neben euch bei der Demonstration.
Auf der Bühne spitzt der Rhetorikmeister Lindner zu, um dann in einem ruhigeren Moment seine liberale Klimaschutzidee zu erklären.
Weg mit Subventionen, Quoten, Verboten. Hin zu einem System, wo wir die Innovationskraft der Marktwirtschaft, den Ideenwettbewerb der Ingenieure in das Ziel CO2-Einsparung stellen.
Dass es ihm aber oft nicht um die Sache geht, sondern um seine Person. Dieses Image hat der 40-Jährige selbst befördert, etwa mit der letzten Bundestagswahlkampagne. Die zeigte Lindner als Posterboy in Schwarz-Weiß. Lindner hat es jedenfalls geschafft, sich für die FDP unverzichtbar zu machen. Rivalen sind nicht in Sicht, wobei der Parteichef betont:
Im Übrigen arbeiten wir hier ja auch als Team. Hier ist heute niemand mehr allein in seinen Ämtern, sondern wir sind eine Mannschaft.
Dass sich Christian Lindner in dieser Mannschaft als Kapitän sieht, daran lässt er aber keine Zweifel. Da bleibt kein Raum für ein hätte, wäre oder könnte.
Christian Lindner, der unangefochtene FDP-Chef. Schon als Jungpolitiker im Landtag von Nordrhein-Westfalen trieb er vom Rednerpult die Regierung vor sich her. Schon damals, als Philipp Rösler noch Parteichef war, dämmerte vielen, der kommt mal ganz groß raus. Genauso kam es ja dann auch. Aber wofür steht Christian Lindner? Professor Joachim Knappe, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wodurch zeichnet sich die Sprache von Christian Lindner aus?
Lindner gilt als scharfzüngig, argumentativ, hochkarätig, Aber sehr oft, wenn man Bewertungen sich anschaut, heißt es dann auch, dass er schneidig auftritt. Also er ist ein sehr kontrollierter Redner, der in seinen Texten sehr analytisch zugespitzt formulieren kann, sehr oft auch zum Angriff übergehen kann. Und in der Performance auf der Bühne, das hat man auch beobachtet, wie ein amerikanischer Bühnenredner auftritt, frei spricht, sich frei bewegt auf der Bühne, nicht am Pult sich festhält und so weiter. Also er hat sicherlich alle Fähigkeiten, die ein Showredner haben muss. Und wir würden ihn ganz gerne als Musterredner für unser Seminar für Allgemeine Rhetorik in Tübingen mal einladen, um das vorzuführen. Aber damit, das reicht möglicherweise nicht.
Eben. Ich habe von Ihnen schon gelernt heute, ein guter Redner muss noch kein guter Rhetoriker sein. Was ist der Unterschied?
Naja, diese mustergültigen Reden oder diese Musterreden, die er so abliefert, sind ja nur die eine Seite. Rhetorisch entscheidend ist die konkrete Herausforderung der jeweiligen Situation. Also das heißt, es gibt nicht die Standardmethode, wie ich auftrete, um rhetorisch zu wirken, sondern ich muss mich immer fragen, was verlangt die Situation? Also in diesem Fall geht es um Wahlkampfkontext. Also was für Widerstände gibt es da und wie muss ich angesichts dieser konkreten Lage und dieser konkreten Widerstände mich verhalten, um die zu überwinden und dann zu punkten und erfolgreich zu sein. Und da kann ich nicht mit Perfektion kommen, sondern es geht dann auch manchmal um die Frage oder gerade im Wahlkampf um die Frage, trete ich als Mensch authentisch auf? Glaubt man mir das? Rede ich auf meine Zielgruppen hin im Thüringer Wald? Erreiche ich die, wenn ich als Yuppie auf oder Yuppie auftrete? Young Urban Professional, ist das das, was die brauchen? Brauchen die perfekte Reden? Oder darf ich da auch mal wie eine Hausfrau reden? Also Frau Merkel macht das ja manchmal, die jetzt nicht unbedingt für ein Uniseminar da eine Rede halten will.
Ja, also, aber Christian Lindner ist doch so, wie er ist. Also so gesehen ist er doch authentisch. Er spielt ja keine Rolle, oder?
Ja, gut, okay. Also das heißt, sein persönlicher Stil, sein Personalstil, über den wir jetzt gerade geredet haben, ist natürlich einer auch in den Image-Kampagnen, die er macht. Das wurde ja auch schon angesprochen vorhin in Ihrer Sendung. Dieses Modell Young Urban Professional, da hat man auch schon gesagt, das ist jungenhaft, musterschülerhaft. Und sein Parteikollege Kubicki konnte man jetzt im Handelsblatt lesen, der sagt, ja, das ist ja eine ganz einseitige Ausrichtung auf sehr juvenile Leute, also auf jugendliches Publikum. Und die anderen Altersgruppen oder auch die anderen Gefühlsgruppen im Lande, auf die stellt er sich gar nicht ein. Und das wird ihm inzwischen auch intern vorgeworfen, nicht ganz zu Unrecht. Die andere Frage ist, ob er das hinkriegt. Denn er hat natürlich in Thüringen mit jemand wie Ramelow zu kämpfen. Ein Vorredner hat ja gesagt, der umarmt rhetorisch die Leute, ein sehr schöner Ausdruck. Ich frage mich, wie Lindner als Problemanalytiker Leute umarmen will. Also das ist ein ganz anderer Zugang. Gehe ich auf Leute zu oder will ich messerscharf ein Problem analysieren? Und das sind zwei Zugangsweisen, die unterschiedliche Publika natürlich haben. Es gibt auch Anhänger dieses wirtschaftsliberalen Auftretens. Die scheinen aber, sagen wir mal, in den neuen Bundesländern nicht unbedingt sehr viele zu sein, wie die letzten Wahlen gezeigt haben.
Das heißt, Sie würden sagen, die Schwäche von Lindner ist Empathielosigkeit oder wie würden Sie das beschreiben?
Naja gut, also die Vorurteile gegenüber der FDP, die kennen wir ja, die werden immer wieder artikuliert. Eine herzlose Partei, sie ist kalt, sie ist wirtschaftsrational, wenig Empathie, das wird der Partei zugesagt und er repräsentiert das in einem gewissen. Also er ist glänzend problembezogen, aber er ist möglicherweise kein Typ, der Empathie ausstrahlt. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals abzulegen ist. Es müsste dann vielleicht an seiner Seite Leute geben, die das in der Partei, meine ich jetzt, die das ein bisschen kompensieren. Der Landesvorsitzende von Thüringen, Kemmerich, hat es ja probiert, das hat aber auch nicht so richtig geklappt. Also der hat auch doch Hochglanzvideos da gehabt. Also das ist die Frage, wie holt man Leute ab bei einer Partei, die eben kein Narrativ hat, mit dem sie noch Leute erreichen kann, weil diese liberalen Grundwerte, die die vertreten, natürlich in allen anderen Parteien auch verankert inzwischen sind. Also das Klimathema machen sie schlecht, was ganz schlecht ist, gerade für die jungen Leute, auf die sie ja eigentlich abfahren wollen, weil die das natürlich emotional stark pflegen. Das dürfte man eigentlich auch nicht machen, die vergrätzen. Also die sind in einer echt schwierigen Lage.
Das Image der FDP ist doch so, oder das, was Sie gerne vertreten wollen, jung, erfolgreich, leistungsbereit. Und junge, leistungsbereite Menschen gibt es doch sehr viele in diesem Land. Also warum ist das nicht erfolgreicher?
Naja, es scheint so zu sein, dass diese Leistungsgesellschaftsperspektive im Westen besser ankommt. Da haben die ja auch wirklich doppelt so viele Punkte geholt wie jetzt bei den Wahlen in Ostdeutschland. Und dass diese Appeal, aber der so nach Wall Street so ein bisschen klingt, dass das möglicherweise in den neuen Bundesländern nicht unbedingt sehr viele Menschen erreicht. Natürlich erreicht es ein paar. Sie hatten 4%, jetzt haben sie knapp 5. Also sie haben 5% erreicht, aber das ist ja gemessen am Bundestagswahlergebnis sehr wenig, relativ wenig. Und das zeigt, dass man, wenn man mehr als 5% haben will, dann muss man doch mehr Leute faszinieren als diese kleine Gruppe, die dieses Parfümierte nicht unbedingt liebt und auch diese Leistungsgesellschaft, diesen Appeal, der sich da zeigt, schätzt. Also da braucht man vielleicht doch ein bisschen Popularität und auch zugehen auf mehr Leute, die dieses, was ich Menschlichkeit nenne, und die auch noch ein bisschen mehr wollen als nur diese Hochglanz-Rhetorik. Also das heißt, da muss dran gearbeitet werden. Es ist die Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung dann, weil ja ein Image da ist. Also das Problem ist ja, wie ich mit einem über viele Spots und Anzeigen und Redeauftritte etablierte Image-Darstellung, wie ich davon runterkomme und dann mich öffne zu weiteren Kreisen, um mehr Wähler zu kriegen. Manchmal gelingt das ja ganz selten, dass man dann in bestimmten historischen Situationen auch noch andere Leute, die dann nicht CDU wählen wollen zum Beispiel, die gehen dann dahin. Aber das verpufft dann wieder sehr schnell und am Ende bleiben dann die 5% übrig, die sich mit dem Kern dieses Appeals identifizieren, übrig. Und dann ist eben immer die Frage, wo hole ich mir noch mehr? Und also ob das Herr Lindner hinkriegt, weiß ich nicht. Also mein Rat wäre gewissermaßen, wenn ich gefragt würde, da doch ein paar andere Figuren aufzubauen, die ein bisschen noch auch andere Dimensionen bedienen können im rhetorischen Anspruch.
Joachim Knappe, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Herzlichen Dank. Regierender, danke also die Botschaft der FDP in Thüringen, und auch Bartleby, der Schreiber aus Hermann Melvins gleichnamigen Roman, winkt ab, als ihm sein Chef in der New Yorker Anwaltskanzlei eine neue Aufgabe geben will.
Am dritten Tag wohl, an dem er bei mir war und bevor sich noch die Notwendigkeit ergeben hatte, die von ihm gelieferten Schreibarbeiten zu kollationieren, wollte ich einen kleinen Vorgang, an dem ich eben arbeitete, rasch zu Ende bringen und rief kurzerhand nach Bartleby. Da ich es eilig hatte und begreiflicherweise daran gewöhnt war, dass meinen Wünschen sofort entsprochen wurde, hielt ich den Kopf tief über die Unterschrift auf meinen Schreibpult gebeugt und streckte nur, vielleicht etwas ungeduldig, die rechte Hand mit der Kopie seitwärts aus, damit Bartleby, wenn er aus seinem Versteck hervorkäme, sogleich danach greifen und ohne den geringsten Verzug ans Werk gehen könnte. In dieser Haltung also saß ich da, als ich nach ihm rief, und setzte ihm in aller Eile auseinander, was ich von ihm wünschte, mir nämlich beim Vergleichen eines kleineren Schriftstücks zu helfen. Man stelle sich meine Überraschung, ich muss schon sagen, meine Bestürzung vor, als Bartleby, ohne sich aus seiner Klause zu rühren, mit selten sanfter, fester Stimme zur Antwort gab: »Ich möchte lieber nicht.« Ich saß eine Zeit lang stillschweigend da und versuchte, mich von meiner Verblüffung zu erholen. Der Gedanke drängte sich mir auf, meine Ohren müssten mich wohl gründlich getäuscht haben, oder Bartleby habe vielleicht den Sinn meiner Worte völlig missverstanden. Ich wiederholte mein Ersuchen so klar und deutlich ich konnte, aber ebenso klar und deutlich erhielt ich die vorige Antwort: Ich möchte lieber nicht. Lieber nicht, wiederholte ich, sprang voller Erregung auf und durchmaß den Raum mit einem Satz. Was soll das heißen? Sind Sie übergeschnappt? Ich wünsche, dass Sie mir dieses Blatt durchsehen helfen. Hier! Und damit streckte ich es ihm hin. Ich möchte lieber nicht, sagte er.
Ein Satz, der nicht nur Bartleby's Chef zur Weißglut trieb. Die SPD hat sicherlich auch in die Tischkante gebissen, als die FDP vor 2 Jahren die Jamaika-Verhandlungen platzen ließ. Und da musste sie aus staatsbürgerlicher Verantwortung doch in die GroKo gehen. Und viele sind damit gar nicht glücklich. Anders war die Lage bei den Landtagswahlen in Hessen letztes Jahr. Da wollte die FDP unbedingt mitregieren. Und sie wollte auch in eine Jamaika-Regierung einsteigen. Aber es kam dann anders. Christopher Plass erinnert uns.
Kürzlich hat die Hessen-FDP ihren Pressesprecher verloren. Der Mann war nur 1,5 Jahre im Amt und wäre in Wiesbaden wahrscheinlich schon vergessen, hätte er nicht noch ein kleines, dünnes Buch geschrieben, das auf manchen Schreibtischen landete. Nein, das ist keine Abrechnung mit der liberalen Partei, das wäre vielleicht noch lesenswert gewesen. Nein, dieses eigentlich nicht weiter lesenswerte Tagebuch ist zumindest ein Hinweis darauf, dass der Autor gerne stellvertretender Regierungssprecher geworden wäre. Und am Abend des 28. Oktober 2018, dem Tag der Landtagswahl, sahen er und der FDP-Spitzenkandidat René Rock sich offenbar auf klarem Kurs Richtung Jamaika. In der Tat, es sah ja eine Weile so aus. Zitat:
Nach 21 Uhr, als Rock Korrespondenten der Landespressekonferenz die letzten Interviews gibt, scheint die bisherige Landesregierung am Ende zu sein. In diesem Wissen gehen wir, nachdem endlich alle Statements gesprochen sind, in Ruhe feiern. Rock ist der Star des Abends auf der FDP-Wahlparty. Die letzte Frikadelle am Buffet überlasse ich ihm. Er hat den ganzen Tag über kaum etwas gegessen und sie sich verdient. Auch von mir fällt jetzt die Anspannung ab. Ich werde müde. Irgendwann nach Mitternacht falle ich in meinem Apartment mit dem Wissen ins Bett, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Dass wir nicht nur wieder im Landtag sind, sondern dass wir demnächst auch mitregieren können.
Wäre der Autor 2 Stunden länger wach geblieben oder hätte er doch eine Frikadelle gegessen, hätte er noch in der Nacht erfahren, dass es für Schwarz-Grün am Ende doch gereicht hatte, mit einer Stimme Mehrheit. Aus die Regierungsträume der FDP. Ach was, stimmt ja gar nicht. Nach der Wahl wurde ja noch kräftig nach allen Seiten sondiert. Rein rechnerisch hätte es sogar zu einer Ampel mit FDP-Beteiligung kommen können. Grüne, SPD, FDP. Nein, nicht, dass die Grünen das gewollt hätten, aber die FDP auch auf keinen Fall.
Wir haben vor der Wahl gesagt, wir haben keine Fantasie, dass wir in einer Kombination unter der Führung eines Grünen oder einer grünen Ministerpräsidentin eben unsere Inhalte entsprechend umsetzen können.
So die damalige Generalsekretärin Stark-Watzinger. Für eine sozialdemokratisch geführte Ampel wäre die FDP bereit gewesen, was nicht jedem logisch erschien. Aber wie dem auch sei, die Liberalen verdammten sich selbst auf die Oppositionsbank. Die ist bekanntlich hart und als zweitkleinste Fraktion ist es nicht so einfach, Aufmerksamkeit zu erregen. Festzustellen ist, die Laune bei den Liberalen ist gut. Es gab ja mal nach dem Katastrophenjahr 2013 tiefste Depressionen. Mittlerweile blasen Vorkämpfer wie der FDP-Landesvorsitzende Stefan Ruppert, der im Bundestag und nicht im Landtag sitzt, schon wieder ziemlich selbstbewusst die Backen auf.
Schwarz-Grün verhindert jede Investition oberhalb eines Fahrradständers. Und in Hessen haben wir dafür gekämpft unter Ruth Wagner, dass es Forschung, Technologie, Wissenschaftsfreundlichkeit gibt. Und hier zieht antitechnischer grüner Mief ein.
Die FDP dagegen in der Selbstwahrnehmung die Partei der Zukunft, der Digitalisierung, der Freiheit und so weiter. Die Themen, nicht ganz überraschend, mehr verkaufsoffene Sonntage, weniger Windräder, mehr Lehrer und schnellerer Schuldenabbau. Themen, die man bislang auch mit den Liberalen im Parlament verband. Eine interessante Rolle könnte der FDP-Vertreter im zu erwartenden nächsten Untersuchungsausschuss zu rechten Umtrieben in Hessen spielen. Schlagzeilen machte die FDP, weil sie im Gegensatz zu den anderen Fraktionen dafür ist, dass auch die AfD im Landtag einen Vizepräsidenten haben sollte. Begründung: Schließlich habe man einen 6. Posten dafür geschaffen, der aber nie besetzt wurde, weil die AfD nicht die nötigen Stimmen bekam. Die Fraktion, eine Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern, meistens gut gelaunt. Dass jetzt immerhin 2 Frauen in dieser 11-köpfigen Fraktion mitmachen, ist bei den Liberalen schon erwähnenswert. Fraktionschef René Rock trägt gern folgende These zum Ende von Schwarz-Grün zu Markte.
Wenn Volker Bouffier als Bindeglied wegfällt, dann wird auch kein Konsens mehr zu finden sein zwischen diesen beiden Partnern.
Was sagt uns das? Die Hoffnung, doch noch in eine wie auch immer geartete Regierungsformation gerufen zu werden, die lebt. Auch ein sozialliberales Bündnis wird gar manchmal beschworen. Aber hin zu einer solchen Mehrheit wäre der Weg, wenn nicht alles täuscht, noch viel weiter.
Also merke, im Bund hat die FDP Jamaika krachend platzen lassen. In Hessen hätten sie es aber liebend gerne gemacht, nur da wurden sie eben nicht mehr gebraucht, weil es dann doch noch haarscharf für Schwarz-Grün gereicht hat. Dumm gelaufen für die FDP vor einem Jahr. Wofür steht die Partei denn nun genau? Daniel Brössler ist Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sehen Sie sowas wie eine einheitliche Linie in der Politik der FDP? Wo ist das?
Ja, also die einheitliche Linie, die Parteichef Lindner gerne präsentieren möchte, hat er eigentlich nach der Thüringenwahl benannt. Er hat gesagt, er sei Purist und Purist in dem Sinne, dass man nach der Wahl das tut, was man vor der Wahl sagt. Insofern würde das auch zu dem passen, was die FDP gerne in Hessen gesehen hätte und zu dem passen, was im Bund passiert ist.
Was wäre die FDP ohne Christian Lindner?
Also wenn man in der FDP sich umhören würde, würde man, glaube ich, hören, nicht viel. Die Partei verdankt Christian Lindner, das kann man, glaube ich, sagen, zu guten Teilen die Wiederauferstehung, die Rückkehr in den Bundestag. Und das begründet natürlich auch seine Stärke in der Partei, führt allerdings auch dazu, dass jeder Fehler, den Christian Lindner macht, auf die Partei zurückfällt.
Hat er denn Fehler gemacht in der letzten Zeit?
Ja, man hat das Gefühl, dass er unsicher kommuniziert, dass er manchmal übersteuert. Wir haben das erlebt in der Klimadebatte, wo er dann zumindest aus seiner Sicht unglücklich formuliert. Er sagt, dann ist missverstanden worden, wenn er sagt, man solle die Klimapolitik den Profis überlassen. Und solche Beispiele gab es mehrere. Also man hat so ein Gefühl, dass das, was eigentlich seine Stärke sein sollte, zu kommunizieren, so ein bisschen seine Schwäche geworden ist.
Sie sagten gerade, die FDP steht für Purismus. Aber das ist ja jetzt auch noch kein Inhalt, das ist eher eine Haltung.
Ich glaube, nach der Rückkehr in den Bundestag ist die Partei zur Überzeugung gekommen, man habe alles richtig gemacht und müsse sich jetzt an das Rezept halten. Das ist jetzt kein politischer Inhalt, aber das ist das, womit die Partei glaubt, ihr weiteres Überleben sichern zu können. Aus FDP-Sicht falsch gemacht hat sie, und das ist, glaube ich, nicht nur aus FDP-Sicht so, dass sie zu beliebig war, dass sie in Koalitionsverhandlungen nicht entschlossen genug verhandelt hat, dass sie nicht das umgesetzt hat, was sie vorher zumindest ihrer Anhängerschaft versprochen hatte, und dass es dann ihr auch nicht gelungen ist, in Regierungsverantwortung so das Gefühl zu vermitteln, wir haben hier wirklich was zu sagen und es geht uns um mehr als den Machterhalt. Das ist die Analyse der FDP gewesen, und ich glaube, die ist auch nicht vollständig falsch. Und das ist ihr eigentlich jetzt sozusagen in Haut und Knochen übergegangen. Das, was am meisten gefürchtet wird in dieser Partei, ist, dieses Image könnte zurückkehren, dass man umfällt, dass man, wenn es um die Macht geht, Überzeugungen über Bord werfen könnte. Das erleben Sie, das haben Sie erlebt in den Jamaika-Verhandlungen im Bund, und im Kleinen wiederholt sich das jetzt im Falle Thüringens, wo es ja gar nicht um eine Koalition ginge, sondern schon die Frage, redet man vielleicht mit Bodo Ramelow, ist für die Partei wahnsinnig heikel, weil man jeden Eindruck vermeiden möchte, das ist eben der Purismus, man tue jetzt nicht genau das, was man vor der Wahl gesagt hat, nämlich, dass man Rot-Rot-Grün in Thüringen abwählen möchte.
Das heißt, Ihre Analyse ist, die FDP übertreibt es mit ihrer Gradlinigkeit?
Ich glaube, das ist eine Übersteuerung. Ich glaube, und das merken die Wähler auch, die Umfrageergebnisse sind eher mau für die FDP, weil ja eigentlich zur FDP auch sowas wie Pragmatismus gehören müsste. Also so eine reine Lehre, die die FDP jetzt seit einiger Zeit vertritt, passt eigentlich nicht gut zu so einem liberalen Selbstbild. Ich glaube, das ist das Problem, dass die FDP sich jetzt strikt an so ein Rezept hält, das sie tatsächlich zurück in den Bundestag gebracht hat, das aber nicht unbedingt jetzt in jeder Situation anwendbar ist. Und zum Beispiel bei so einem komplizierten Wahlergebnis, wie man es jetzt in Thüringen sieht, da würde man sich dann vielleicht doch wünschen, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich schwierig, koalieren werden wir nicht, das haben wir gesagt, aber wir reden jetzt zumindest mal mit den politischen Akteuren, um zu schauen, wie wir jetzt in dieser Situation uns einbringen. Und das tut die FDP eben nicht.
Ja, doch, inzwischen ja schon. Inzwischen hat man auch gehört, die FDP will zumindest mal reden, wenn auch nicht über...
Ja,
also so ein bisschen bewegt sich da gerade.
Reden, ja. Hat sie gesagt, ja, aber das hat sie gleich gesagt über Einzelne. Also wenn es um Schulausfall geht, dann möchte man reden. Ich sehe da noch keine wirklich neuen, ja. Ich sehe da wirklich keine neuen Akzente bisher.
Interessant finde ich also, bei SPD und CDU hat man ja das Problem, die sind schon lange im Sinkflug, weil man das Gefühl hat, das sind Parteien, die nur noch streiten und Machtkämpfe haben. Bei der FDP erlebt man viel weniger Streit. Warum profitiert sie davon nicht?
Ja, da ist wieder die reine Lehre im Spiel. Man hat analysiert, was hat uns aus dem Bundestag herauskatapultiert. War sicher viel Streit. Es war viel Richtungskämpfe auf offener Bühne. Dahin möchte man auf gar keinen Fall zurück. Und deshalb ist die Partei eigentlich eine ziemlich stille Partei geworden. Wenn man sie jetzt im Vergleich sieht, würde ich sagen, stellt sie so ein bisschen das andere Extrem dar. Wenn in der Union und in der SPD zu viel auf offener Bühne ausgetragen wird, ist es bei der FDP eher zu wenig. Man hat nicht das Gefühl, dass da offen strategische Debatten geführt werden, dass auch mal Meinungsunterschiede offen ausgetragen werden. Es ist still um die FDP geworden und ich würde sagen, es ist auch still in der FDP geworden.
Das war ja mal anders. Die FDP war lange geprägt von dem Konflikt zwischen den alten Sozialliberalen und den Marktliberalen. Was ist daraus geworden? Gibt es noch ein paar Überreste oder hat sich das komplett erledigt?
Überreste gibt es, aber der Konflikt ist, glaube ich, entschieden. Also in welche Richtung die FDP sich entwickelt hat, ist, glaube ich, spätestens seit Christian Lindner, aber wahrscheinlich schon vorher klar. Es melden sich immer noch sozusagen die alten Kämpfer der sozialliberalen Idee mal zu Wort. Man hört da Herrn Baum oder Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Es gibt auch bei den Jüngeren hin und wieder mal den einen oder anderen, der in diese Richtung sich entwickelt. Aber dass da jetzt eine ernsthafte sozialliberale Strömung noch am Werke wäre, das kann man eigentlich nicht sehen. Die Frage wäre auch, wohin kann die führen? Solche Optionen gibt es wahrscheinlich für die FDP auch nicht wirklich.
Daniel Brössler, Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Und nun, wie geht es jetzt weiter mit der FDP? Was soll bloß aus ihr werden? Solche Zukunftsfragen plagen auch den Chef von Bartleby im Hermann Melvins Roman Bartleby, der Schreiber. Der verweigert chronisch Aufträge seines Arbeitgebers mit den Worten: Ich möchte lieber nicht was tun.
Mit der Zeit musste ich mir eingestehen, dass überall im Kreise meiner Geschäftsfreunde geflüstert und getuschelt wurde, was ich da für eine seltsame Kreatur in meiner Kanzlei beherbergte. Das war für mich doch sehr quälend und unangenehm. Der Gedanke dämmerte in mir auf, dass Bartleby womöglich uralt werden, in alle Ewigkeit meine Kanzlei bewohnen und meine Autorität in Frage stellen könnte. Er würde meine Besucher erschrecken und auf meinen geschäftlichen Ruf ein übles Licht werfen. Er würde als eine Art Spuk meines Geschäftlokals gelten, würde dabei bis zum Schluss mit seinen Ersparnissen Leib und Seele zusammenhalten, denn was brauchte er schon noch, keine 5 Cent am Tag, und mich womöglich noch überleben und mit dem Rechte seiner beständigen Anwesenheit Ansprüche auf meine Kanzlei erheben. Diese und andere düstere Ahnungen bedrängten mich mehr und mehr. Und dazu kamen meine Freunde mit ihren unablässigen, unbarmherzigen Bemerkungen über die Erscheinung in meinem Büro. Kurz, es kam in mir zu einer großen Wandlung. Ich beschloss, alle Kraft zusammenzunehmen und mich ein für allemal von dem unerträglichen Alp zu befreien.
Also als unerträglichen Alp würden die Landtags- und Bundestagskollegen der FDP bestimmt nicht bezeichnen. Aber so manch ein altgedienter Parlamentarier trauert vielleicht doch der FDP von früher hinterher. Das war doch mal eine große, stolze Partei, die vieles bewegt hat in Deutschland. Christoph Keppeler erinnert uns.
Die FDP, 1948 in Heppenheim in Hessen gegründet, gab es mit ihr erstmals in Deutschland eine einzige liberale Partei. Keine eigene linksliberale, keine eigene rechtsliberale Partei mehr, wie noch zur Weimarer Zeit. Die FDP, das war lange Zeit in der Bundesrepublik die dritte Partei, die einzige in den Parlamenten, die es neben CDU, CSU und SPD gab. Und wer sich nicht zwischen beiden entscheiden konnte, landete dann gerne als Kompromiss an der Wahlurne bei der FDP. Das war häufig ihre Funktion im Parteiensystem, das Zünglein an der Waage. Wenn eine der beiden Großen keine Mehrheit hatte, konnte sie ihnen in einer Koalition aus der Patsche helfen. Meist der CDU, in den 70ern eine Zeit lang auch der SPD. Die FDP, das war durchaus eine Partei, die ehrwürdige große Traditionen verkörperte. Der Liberalismus war im 19. Jahrhundert die erste moderne politische Bewegung in Deutschland. Die ersten wichtigen FDP-Vertreter in der Bundesrepublik hatten, nach dem Ende der Nazi-Herrschaft, das Flair dieser Tradition. Etwa der erste Bundespräsident überhaupt, Theodor Heuss. Oder Hildegard Hambrücher, lange im Bundestag, Staatssekretärin in Hessen, dann in der Bundesregierung, dann Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Oder Walter Scheel, der als Außenminister mit Willy Brandt 1969 die sozialliberale Wende vollzog und die Bundesrepublik modernisierte, reformierte und mit Brandt zusammen die Entspannungspolitik mit dem Osten anschob. Dann Hans-Dietrich Genscher, weltweit respektierter und in der Bevölkerung beliebter, gefühlt ewiger Außenminister. FDP, das bedeutete liberal sein, in dem Sinne, wie wir es im Alltag auch verwenden. Aufgeschlossen, tolerant, weltoffen, eher weniger religiös gläubig, aber auch anderen Ideologien wie Sozialismus oder Nationalismus eher nicht so zugeneigt. Liberale hatten eher viele Bücher zu Hause und waren überdurchschnittlich gebildet. Politisch wollten sie Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Bürgerrechte. Für die Bürgerrechte standen und stehen bis heute der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum und Burkhard Hirsch. Beide gehen auf die 90 zu. Sie und die ehemalige FDP-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger waren mit verschiedenen Klagen gegen die Einschränkung von Grundrechten vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich. Wirtschaftliche Freiheit war FDP-Politikern und Wählern eher wichtiger als soziale Belange, außer in den 70er Jahren, als die FDP, wie eigentlich fast alle damals, für eine Weile mehr nach links gerückt war. 2009 bekam die FDP fast 15% bei der Bundestagswahl, so viel wie noch nie vorher. Als kurz darauf Parteichef und Außenminister Guido Westerwelle 2010 von spätrömischer Dekadenz sprach, es ging um höheres Arbeitslosengeld, war das Linke an der FDP längst Vergangenheit. Westerwelles Satz führte zu scharfer Kritik. Eher vergeblich versuchte der damalige FDP-Vize Christian Lindner, den Begriff des mitfühlenden Liberalismus im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, der aber bald darauf wieder verschwunden war. Und die FDP flog 2013 erst einmal, auch das zum ersten Mal, für die nächsten 4 Jahre aus dem Bundestag raus.
Die FDP hat Verantwortung getragen in Deutschland. Sie hat große Namen hervorgebracht. Aber ist das jetzt alles nur Geschichte? Welche Rolle kann sie aktuell und in Zukunft spielen in unserem Parteiensystem? Wir schauen nach vorne mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Zuerst ein bisschen Fantasie bitte. Die FDP könnte ja sogar Regierungspartei sein, aber Christian Lindner hat vor 2 Jahren Jamaika platzen lassen. Wäre sie heute eine gute Regierungspartei?
Ja, ich glaube vor allem, sie wäre eine stärkere Regierungspartei, als sie es gegenwärtig in der Opposition ist. Denn Sie haben das entscheidende Wort genannt. Die FDP war immer dann stark, wenn sie auch willens war, in die Verantwortung zu gehen. Und dass Christian Lindner dieses Angebot, diese Möglichkeit mit Jamaika, also mit Schwarzen und Grünen, CDU und der Grünen Partei zu regieren, ausgeschlagen hat, aus Angst vor der eigenen Courage, das fällt der FDP bis heute auf die Füße. Das hat seinem Ansehen geschadet und das hat der FDP insgesamt geschadet, weil der Gebrauchswert, das, was die FDP ausgezeichnet hat, konkrete Politik zu machen, in diesem Falle ausgeschlagen wurde. Und deshalb glaube ich, stünde sie heute in der Regierung, wenn sie den Mut aufgebracht hätte, besser da als jetzt in der Opposition.
Hat die FDP Angst vor der Macht oder glaubt sie einfach nur in der Opposition, können wir mehr Randale machen?
Das ist nicht das zentrale Moment. Ich würde gar nicht von Randale sprechen, aber in der Tat, Christian Lindner glaubte, in einer Kanzlerschaft Merkel der Fortsetzung unterzugehen. Er hat von Anfang an spekuliert, dass Angela Merkel nicht länger im Amt sein würde, vielleicht sogar darauf, dass letztlich bald Neuwahlen stattfinden würden. Er hat sich nicht getraut, mit dieser lange amtierenden Kanzlerin in eine Koalition einzutreten. Und dass er jetzt aus der Möglichkeit nichts gemacht hat, das ist von Nachteil. Ich glaube auch nicht, dass es nur Randale war. Es war aber der Versuch, die gerade gewonnene Freiheit, die ja aus der Oppositionszeit kam, nicht wieder zu verspielen. Aber ich glaube, er hat die Rechnung ohne den gemacht, der am Ende entscheidend ist, nämlich den Wirt, also das Volk und vor allem seine Wählerschaft, die letztlich Resultate sehen will. Das ist eines, was bei einer bürgerlichen Partei, vor allem bei einer wirtschaftsliberalen Partei wie bei der FDP, immer ganz stark zu Buche schlägt. Sie wollen Ergebnisse in ihrem Sinne sehen. Deswegen war die FDP immer beteiligt in der deutschen Geschichte und immer interessiert, an Regierungen beteiligt zu sein. Das war übrigens immer auch das große Erfolgsrezept von Hans-Dietrich Genscher, wenn irgend möglich, immer regieren.
Und welche Rolle geben Sie heute der FDP in der deutschen Parteienlandschaft?
Die FDP, man muss es ganz klar sagen, als Liberalismusvertreterin, übrigens eines ziemlich einseitigen Liberalismus, gegenwärtig eines stark Wirtschaftsliberalismus orientierten Strömung, wird es immer ungemein schwer haben. Denn das, was ihr den Erfolg bei der Wahl 2017 einbrachte, es war ja ein ungemeines Comeback, was der FDP gelang, das war dem Umstand geschuldet, dass sie quasi im, ja, man kann fast sagen, im Fahrwasser der AfD, als eine AfD-Light operierte. Nach dem großen Einschnitt von 2015 ist die FDP ganz bewusst von einer zum Teil ja immer noch gewollten linksliberalen Bürgerrechtspartei zu einer Rechtsstaatspartei mutiert. Sie hat ganz stark Rechtsstaat, Sicherheit und die Bedürfnisse der Absicherung in den Mittelpunkt gestellt. Das gelang auch im Zuge von 2015, weil es eine große Koalition von CDU, CSU über die SPD bis zu den Grünen gab, die unumwunden hinter der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel stand. Das heißt, das war das Erfolgsrezept, starker Staat. Diese Phase ist vorbei und jetzt hat es dieser Liberalismus der FDP wieder weit schwerer. Er ist wieder zu einem klassischen Wirtschaftsliberalismus mutiert. Er kann aber keine Antworten geben auf die großen Zukunftsfragen. Umweltkrise, Klimakrise, da ist Christian Lindner regelrecht sprachlos oder er hat den großen Fehler sogar gleich begangen, die Klimaaktivisten zum Arzt bzw. zu den Profis zu schicken. Also man ist an Helmut Schmidt erinnert, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist keine adäquate Antwort. Und der klassische Linksliberalismus, also der Menschenrechts- und Bürgerrechtsliberalismus, ist ohnehin längst bei den Grünen gelandet. Das macht das Dilemma der FDP gegenwärtig aus. Für ihren Liberalismus ist meines Erachtens als eine Schwundstufe und Schwundform eigentlich nur noch um die 10% Platz. Allenfalls wahrscheinlich wird sie sich um die 8% etablieren und manifestieren.
Das heißt, die anderen Parteien haben die klassischen FDP-Themen von früher aufgesaugt. Ist das das Kernproblem?
In jedem Fall, was die Grünen anbelangt, ganz dezidiert, und auch die sozialliberale Strömung, das ist das zweite Problem, ist ja spätestens mit der großen Trennung 1982 von der FDP, die damals von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl wanderte, also der große Bruch von sozialliberal zu schwarz-gelb. Das war die große erste Zäsur, wo viele Sozialliberale dann ihren Ort in der SPD gefunden haben. Und später, wie gesagt, fand der Abgang des Bürgerrechtsliberalismus statt. Und ich glaube, eine kluge Erneuerung der FDP müsste heute weit mehr leisten als das, was Christian Lindner eine ganze Weile gelang, nämlich durchaus mit einem rhetorisch ansprechenden Feuerwerk Interesse zu wecken. Man merkt ganz deutlich, das Interesse an der juvenilen Person Lindner, der ja auch ob seines jungen Alters durchaus imponierte, der auch in der Opposition der doch eingefahrenen großen Koalition rhetorisch etwas entgegensetzen konnte. Dieses Feuerwerk ist verblasst und heute ginge es sehr stark darum, gerade wenn man die jüngeren Generationen wieder erreichen will, man müsste die Freiheitsidee des Liberalismus mit einer Frage von Zukunftsfähigkeit, von Nachhaltigkeit, also auch immer mit den Grenzen von Freiheit zusammendenken. Das ist das, was die großen Liberalen vom Schlage eines Ralf Dahrendorf oder eines Karl-Hermann Flach zu Zeiten der Freiburger Thesen gemacht haben. Sie haben den Liberalismus eingebettet in die großen Fragen der Zeit und darauf gibt die Lindner FDP gegenwärtig keine Antwort.
Nun hat sich die politische Arithmetik verändert. Die AfD ist dauerhaft in den Parlamenten und die FDP muss sich da ja auch irgendwie positionieren. Also diese Strategie mit der Rechtsstaatspartei, war das so ganz falsch? Die nächste Flüchtlingswelle könnte ja auch bald wieder kommen.
Nein, die Frage war keineswegs falsch gestellt und sie hatte ihre Berechtigung. Nur haben mittlerweile viele andere Parteien ein Stück weit nachgerüstet. Sowohl CDU als auch SPD haben die Lehren aus der Flüchtlingskrise gezogen. Sie haben ihrerseits mit starken innenpolitischen Figuren, Boris Pistorius beispielsweise in Niedersachsen oder Herr Reul in Nordrhein-Westfalen, ihre Innenpolitiker platziert. Und die FDP ist in dem Fall eigentlich klassischerweise nicht die Partei des starken Staates. Und sie hat übrigens auch diese Politiker, die das sehr stark personifizieren würden, gar nicht im Angebot. Das heißt, dieses historische Momentum, an diesem Punkte so stark als Opposition aufzutreten, ist ein Stück weit verblasst. Zumal, man muss es deutlich sagen, die AfD diese Karte des starken Staates, des autoritären Staates, immer ein Stück stärker spielen will. Also, es bleibt für die FDP die Aufgabe, jenseits des klassischen Wirtschaftsliberalismus, des Fortschrittsdenkens, das ist das, was im Kern den Lindnerschen Liberalismus ausmacht. Es bleibt die Frage, ob das reicht oder ob es mehr braucht. Und ich glaube, gerade um für die Aufgeklärten, gerade die, an die die FDP ja ihre Politik adressieren will, die bildungsorientierten jungen Generationen heranzukommen, gerade dafür bräuchte sie mehr als schlichten Fortschrittsoptimismus, die Hoffnung darauf, dass Technologie alle Probleme dieser Welt löst. Das wird zu wenig sein und deshalb glaube ich, hat die FDP mit diesem Schwundstufenliberalismus, man kann es auch einen Vulgärliberalismus nennen, nicht allzu viele Chancen.
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. In Thüringen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Man will miteinander reden und man kann ja nicht den ganzen Abend über das Wetter reden. Wir behalten das im Auge. Give me five. Was macht eigentlich die FDP? Der Landeswahlleiter hat übrigens vorläufig gewarnt. Bei dem knappen Ergebnis sollten wir noch bitte das amtliche Ämtergebnis abwarten. Das kommt erst nächste Woche. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.